So, schönen guten Tag und danke, dass Sie zur Verfügung stehen für dieses Interview. Stellen Sie sich mal kurz vor und erzählen Sie mal kurz über Ihren Werdegang.
Mein Name ist Patrick Barb, ich bin Publizist. Ich habe in Mannheim politische Wissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Ich war häufig im Laufe der Jahre in Russland gewesen, kenne das Land ein wenig, soweit man ein so großes Land überhaupt kennen kann. Ich kenne auch die Ukraine, ich habe ein Buch darüber geschrieben, auf beiden Seiten der Front, und gehöre zu den wenigen, die im Westen des Landes, aber auch im Donbass, im russisch besetzten Teil, in dem Teil, der inzwischen in die Russische Föderation aufgenommen worden ist, gearbeitet und recherchiert haben.
Okay, und was sagen Sie zur aktuellen politischen Situation und Kriegsgefahr hier bei uns in unserem Land?
Es gibt eine gewisse Kriegsgefahr, die daraus resultiert, dass die europäischen politischen Eliten weiter offensichtlich an vollständigem Realitätsverlust kranken. Aber die Welt um sie herum hat sich verändert. Die amerikanische Seite hat klargemacht, die Ukraine wird nicht in die NATO aufgenommen. Damit ist der neutrale Status festgeschrieben. Die amerikanische Seite hat auch klargemacht, dass sie eine direkte Konfrontation mit der Russischen Föderation vermeiden will. Sie sagt, das ist kein Verteidigungsfall nach Artikel 5 des NATO-Beistandsvertrages. Egal, wie sich die Dinge in Europa mit Blick auf die Ukraine entwickeln. Und sie wird darauf drängen, dass die Ukraine in die Europäische Union aufgenommen wird, dass die Europäer die Kosten des Krieges, aber auch die Kosten des Wiederaufbaus bezahlen werden.
Okay, und Sie waren ja auf beiden Seiten der Front. Russland sieht ja die Ukraine als Brudervolk. Wie haben Sie das mitbekommen?
Nach meinem Eindruck, und das entspricht dem, was ich höre und den Erfahrungen, die ich mit den Menschen vor Ort gemacht habe. Ich habe da Verbindungen hin und bin mit Menschen auf beiden Seiten im Gespräch. Die Menschen sehnen sich nach Frieden. Aber man muss im Auge behalten, dass die Menschen im Donbass sich an Russland orientieren. Ich habe im vergangenen Herbst den Donbass erneut bereist. Und ich bin nicht in ein Land gefahren, in dem sich die Menschen als unterworfen oder besetzt fühlen, sondern sie fühlen sich von der russischen Armee befreit. Sie streben nach Russland. Das hat eine Reihe von Gründen. Sie sagen, allein Russland und der Schutz Russlands kann hier im Donbass den Frieden gewährleisten. Das hat damit zu tun, dass diese Leute seit 10 Jahren von der ukrainischen Armee beschossen werden. Denn dieser Krieg hat nicht im Februar 2022 begonnen, sondern, wie der damalige NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg richtigerweise betont hat, bereits im Frühjahr 2014 mit dem Putsch auf dem Maidan und dem Kampf der ukrainischen Zentralregierung gegen die Bevölkerung im Donbass. Die Menschen sehnen sich nach Frieden, aber dieser Frieden wird nicht schnell zu haben sein. Mein Eindruck ist des Weiteren, dass die Russische Föderation Milliarden in den Donbass investiert. Städte wie Mariupol, die ich erlebt habe als Dresden 1945, Orte, die zu 80% zerschossen und zerstört waren, werden vollständig neu rekonstruiert und wieder aufgebaut. Ich habe komplett neu gestaltete Straßenzüge gesehen, die alten Kruschewas, also die alten Wohnblocks, haben alle neue Fenster, sind neu verputzt. In den Wohnungen, ich war in vielen Wohnungen drin, fehlt es noch im Sanitärbereich natürlich an den Fliesen. Ich habe Neubauten gesehen, neu entstandene Viertel für mehr als 10.000 Menschen. Hier wird sehr viel Geld investiert und das ist natürlich auch ein Signal. Einmal an die Menschen, wir tun was für euch, seid loyal, das lohnt sich. Und dies ist auch ein Signal an die NATO. Was wir haben, werden wir nicht mehr hergeben. Der Donbass steht nicht mehr zur Disposition. Und das entspricht natürlich auch dem, was die russische Seite am Verhandlungstisch fordert. Die russische Seite hat betont, sie geht davon aus, dass die bisher besetzten und in die Russische Föderation aufgenommenen Gebiete russisch bleiben. Sie hätte gern die ganzen 4 Oblaste, Cherson, Saporoje, Lugansk und Donetsk, auch die Teile, die noch nicht russisch besetzt sind. Ich denke aber, dass sie auf die russische Stadt Odessa und auf die Stadt Kharkiv verzichten müssen.
So, und jetzt noch die Frage, die Zensur und Einschränkung der Meinungsfreiheit, was wir jetzt hier in Deutschland aktuell erleben, wie sehen Sie das?
Ich erinnere mich an die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort hat J.D. Vance betont, dass nicht Russland die größte Gefahr für den Westen ist, sondern die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Europa. Und wenn ein amerikanischer Evangelist wie J.D. Vance den Europäern derartige Lehren erteilt, dann zeigt dies, wie tief wir gesunken sind. Wir sind im Grunde genommen, was die Meinungsfreiheit und was demokratische Rechte betrifft, verkommen. Wissen Sie, was Verkommenheit ist? Tucholsky hat darüber geschrieben, 1921. Denn dies eben ist Verkommenheit. Nicht mehr zu fühlen, wie tief man gesunken ist. Und da sind wir angekommen.
Okay, danke schön. Und welche Wünsche und Zukunftswünsche hätten Sie jetzt hier für uns alle?
Ich hoffe sehr, dass es Trump und Putin gelingt, einen Frieden auch gegen die Kriegstreiber in der europäischen Politik zu erzwingen. Ich hoffe sehr, dass Trump die Europäer unter Druck setzt, dass zunächst einmal die diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Moskau normalisiert werden, dass es Kooperationsmöglichkeiten gibt, insbesondere was die Ausbeutung der Bodenschätze in der Arktis, aber auch im Donbass betrifft, dass Trump seine Abrüstungsvorschläge im nuklearen Bereich ernst nimmt. Und ich hoffe sehr, dass die Europäer gezwungen werden, diesem Friedenskurs zu folgen. Allerdings muss ich sagen, Trump hält auch an der Politik des Make America Great Again fest. Das heißt, dieser vorübergehende Waffenstillstand wird die Konkurrenz zwischen den Weltmächten nicht reduzieren. Die Amerikaner haben akzeptiert, dass es eine multipolare Welt gibt. Das wurde auch vom US-Außenamtschef auf seiner Website betont in einem Interview, dass es eine multipolare Welt gibt, deren Führungsmächte eben nicht nur Washington ist, sondern dazu kommen auch Peking und Moskau. Aber die Konkurrenz wird bestehen bleiben. Es ist ein Waffenstillstand an der Ukraine-Front. Die Konflikte in anderen Regionen der Welt gehen weiter, beispielsweise in Nahost, beispielsweise in Moldawien und im Kaukasus. Und vor allem natürlich wenden sich die Vereinigten Staaten ihrem definierten Hauptgegner zu, und das ist China.